Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix.
Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass unser Europa sterblich ist. Europa kann sterben, so Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei seiner zweiten Sorbonne-Rede vor wenigen Wochen. Ob Europa sterbe, hänge von unseren Entscheidungen ab, so der Präsident. Folge 62 von Frankophil zum Europawahlkampf in Frankreich. Wir sind unterwegs auf einer ganz besonderen Tour de France. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Vor einem Europa, das sterblich ist, warnt der französische Staatspräsident. Der derzeit in den Wahlumfragen mit großem Abstand führende Rassemblement National mit seinem Spitzenkandidaten Jordan Bardella sieht in Macron diesen Totengräber, aber aus einer anderen Perspektive.
Ich denke, es gibt ein Mouvement de colère, qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce Mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort.
Der Punkt, der die wütenden Bauern überall in Europa eine, so der Parteichef des extrem rechten Rassemblement National, sei das Europa Macrons. Die Europäische Union wolle den Tod der französischen Landwirtschaft, so der 28 Jahre alte Politiker beim Besuch eines Bauernhofes. Macron und Bardella stehen für zwei europapolitische Konzepte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine kämpft für eine tiefere Integration und europäische Souveränität, der andere sucht das Heil in einer Renationalisierung und in EU-Skepsis. Zwischen diesen beiden Polen wird derzeit in Frankreich um Wählerstimmen gekämpft. Noch 3 Wochen sind es bis zur Wahl. Die Kandidaten fahren durchs Land, präsentieren sich der Wahlbevölkerung und werben um Stimmen. Auch ein deutscher Journalist fährt in diesen Tagen durch Frankreich. Jean-Marie Magro vom Bayerischen Rundfunk ist unterwegs auf einer ganz besonderen Tour de France. Mit dem Fahrrad versucht er das Land und die Seele der Menschen zu erkunden. Er macht Halt bei Politikern, Wissenschaftlern, aber auch im Dönerimbiss oder am Marktstand. Die Gespräche dort sollen einfließen in ein Buchprojekt des jungen Journalisten. Wir haben mit Jean-Marie Magro nach einer langen Tagesetappe über Europa gesprochen, abends im Hotel. Jean-Marie, du hast jetzt die Nudeln direkt vor dir. Du bist gerade in Nordfrankreich mit dem Rad unterwegs auf einer Tour durch Frankreich. Was machen die Oberschenkel heute Abend?
Also die Oberschenkel funktionieren noch. Ich habe eigentlich noch kurz vor unserem Gespräch eben vor allem versucht, das Kaloriendefizit, das ich über den Tag angehäuft habe, wieder reinzukriegen. Die Route heute war ein bisschen anstrengend, fahrerisch vor allem. Gestern bin ich in Compiègne gestartet und bin bis nach Roubaix gefahren und das war eigentlich etwas sehr Schönes zu fahren, bis auf die paar Kopfsteinpflasterpassagen, die Liebhaber des Radsports mit der Hölle des Nordens verbinden, l'enfer du Nord. Aber ansonsten waren das eigentlich schöne, gerade, weite Straßen, zwar mit vielen Schlaglöchern durchsät. Kommt auch so ein bisschen aufs Departement an, in dem man unterwegs ist. Das eine hat vielleicht ein bisschen mehr Geld als das andere. Und heute sind wir eben gefahren von Abbeville. Das liegt, sage ich jetzt mal, rund 80, 90 Kilometer von Roubaix im Westen. Und sind dann über ganz viele kleine landwirtschaftliche Straßen gefahren, wo wirklich nur eigentlich ein Auto Platz hat. Ich glaube, ich habe heute Tonnen an Staub gesammelt. Ich musste mich jetzt auch länger duschen, dass ich das alles runterbekam, weil da eben noch landwirtschaftlich sehr, sehr viel gearbeitet wird und ständig ging es links, rechts. Also es mit etwas mehr Streckenkenntnis wäre es ein schöneres Erlebnis gewesen, aber wir haben den Tag durchstanden.
Nicht so ein guter Zustand, sagst du da. Ist ein gutes Stichwort eigentlich. Ist ein paar Jahre her, aber vor der ersten Wahl von Emmanuel Macron habe ich auch eine, ja, wie soll man sagen, journalistische Tour durch Frankreich gemacht, von Nord nach Süd damals. Nicht in deiner Richtung. Bei mir ging es entlang der National Set. Das geht von Paris bis unten an die französisch-italienische Grenze, Menton. Und was mir da sehr stark aufgefallen war, war tatsächlich der schlechte Zustand der Infrastruktur in diesen, ja, nicht touristischen Teilen der französischen Provinz. Da gibt es dann hohe Leerstände, viele Geschäfte geschlossen einfach. Manchmal gab es in den Dörfern noch nicht mal mehr das berühmte französische Dorfcafé oder auch eine Boulangerie. Welche Erfahrung machst du jetzt gerade 7 Jahre später nach meiner Tour, wenn du mal rechts und links der Strecke schaust? Wie sieht es da aus?
Den Eindruck von dir kann ich sehr gut teilen, auch weil meine Familie zum Beispiel aus dem Süden kommt, von den Gorges du Verdon im Département Var. Dort ist mir auch eben immer aufgefallen, wenn es dann abseits des Tourismus geht, wenn wir dann zum Beispiel weiter in den Norden fahren, dann sind die Straßenzustände nicht die besten, wesentlich älter, körniger. Wenn wir Richtung Menton fahren, wo du warst, da finde ich die Straßen eigentlich 1A, also das sind Les Billards, sind eigentlich Billardtische, auf denen man schön fahren kann. Jetzt, wo ich gerade unterwegs bin, fällt mir tatsächlich auch auf, das, was du gesagt hast. Und ich würde sagen, dass es sich eigentlich noch einmal verschärft hat. Vielleicht liegt es eben daran, dass ich gerade im Norden unterwegs bin, der ja eine Region ist, die bekannt dafür ist, dass sie enorm stark unter der Deindustrialisierung der vergangenen 20, 30 Jahre gelitten hat. Was mir Leute vor Ort gesagt haben, ist, dass abseits der großen Städte wie Roubaix, Tourcoing, Lille natürlich, dass sehr viele kleinere Städte eigentlich überhaupt keine Innenstädte sozusagen mehr haben. Und selbst in Roubaix und Tourcoing hat das stark abgenommen, weil zum Beispiel, wir können ja die großen Player an der Stelle, finde ich, nennen, Intermarché, Super U, Leclerc, sich an die Vorposten dieser Städte sozusagen gesetzt haben und dadurch der gesamte Warenverkehr, sage ich jetzt mal vereinfacht, abgezogen wird aus der Innenstadt. Und das ist natürlich ganz brutal für die Vielfalt dieser Städte. Und ich bin durch Hunderte, also nur an 2 Tagen, aber dadurch, dass wir 350 Kilometer gefahren sind, waren es trotzdem schon über 100 kleine Städte, würde ich sagen, sind wir durchgefahren. Und der Leerstand ist wirklich bedrückend. Egal, ob es sich um Händler handelt oder eben auch um ganz einfache Einwohner, also leerstehende Häuser, stehen dann auf einmal angegebene Gebrauchtwagenverkäufer am Ortseingang, wo du aber siehst, dass diese Autos da wahrscheinlich schon seit 4 Jahren rumstehen und von niemandem mehr angefasst werden. Also das ist schon brutal. Auf der anderen Seite bin ich dann trotzdem immer wieder überrascht gewesen, wie zärtlich und gastfreundlich die Leute dann doch mit einem umgehen. Also gut, bei mir ist es jetzt so, ich komme da in so einem Tour de France Outfit daher. Die Leute verbinden dort auch ein bisschen was mit dem Radsport, eben allein wegen eines Radklassikers wie Paris-Roubaix. Aber wir haben da zum Beispiel in einer ganz kleinen Stadt, so ungefähr 20 Kilometer im Süden von Cambrai, haben wir gehalten. Wollte einfach nur kurz auf die Karte schauen. Dann kam auf einmal ein Großvater, ich würde sagen so knapp 70, kam raus mit seinem Enkel. Der sagte mir dann auf einmal, ja, möchtest du nicht, dass wir einen Tisch hier rausstellen, dass du hier schön essen kannst? Hat mich dann 20 Minuten über mein Projekt ausgefragt. War einfach total zugänglich. Das ist eben auch die Seite dieser Regionen, diese Liebenswertigkeit, die sie ausstrahlen, die man ja nicht zuletzt in dem Klassiker, muss man jetzt schon fast sagen, den man ja auch in Deutschland kennt, Bienvenue chez les Ch'tis, Willkommen bei den Ch'tis, so zelebriert hat. Es klingt immer doof, auf der einen Seite gehen dort viele weg, aber die Leute sind noch nett, aber es trifft schon einen wahren Kern. Deswegen bin ich gerade auch sehr, sehr froh, mal dieses andere Frankreich kennenzulernen, weil ich halt doch meistens eher im Süden und in Paris unterwegs bin und das ist halt was vollkommen anderes.
Ein Ziel deiner, ja, wie soll man sagen, speziellen Tour de France ist es ja, Einblicke in die aktuelle Stimmung in Frankreich zu bekommen. Was kannst du da sagen? Gibt es dominierende Themen aktuell, auf die du immer wieder angesprochen wirst bei diesen Begegnungen mit ganz normalen Menschen am Rande der Strecke?
Wir werden ja noch viel weiter fahren, als wir es jetzt tun. Jetzt im Norden, würde ich sagen, ging es schon hauptsächlich darum, wie diese Region in den vergangenen Jahrzehnten gelitten hat unter verschiedenen Entwicklungen, die eben auch mit Europa verbunden werden. Also die Deindustrialisierung, die wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen haben, die wird stark verknüpft, zum Beispiel mit der EU-Erweiterung aus dem Jahr 2004. Man kann jetzt sagen, das haben die Franzosen sich auch selbst eingebrockt, kann da eben darüber diskutieren, wie viel Verantwortung diese EU-Erweiterung dazu beigetragen hat. Aber das ist etwas, was schon im kollektiven Gedächtnis, würde ich sagen, festhängt in dieser Region.
Die Angst vor dem polnischen Klempner, ich glaube, das war die Symbolfigur damals, ne? Die gibt es immer noch, oder?
Ja, also das. Ich war heute in einer Textilfabrik in Roubaix, weil das war ein äußerst spannender Termin. Eine Textilfabrik, die im Jahr 2020 erst eröffnet hat. Und zwar war das in dem Zusammenhang, dass damals sehr viele Masken natürlich gebraucht wurden wegen der Corona-Pandemie. Dann wurden dort 150 Menschen zusammengetrommelt und haben in dieser Fabrik, die Resilience heißt, also die Erfinder haben sich dann offenbar auch inspirieren lassen von dem politischen Diskurs, haben dann eben vor allem Masken am Anfang gefertigt. Das Bemerkenswerte an diesem Projekt war, das sollte eben ein Projekt sein, das sehr stark auf Inklusion setzt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, die zum Beispiel vor 20, 30 Jahren noch in der Textilindustrie beschäftigt waren und dann ihren Job verloren haben, dass die wieder in den Arbeitsmarkt die Stelle, die sie ursprünglich gelernt haben, zurückfinden, dass auch Jüngere in den Arbeitsmarkt integriert werden. Heute hat diese Firma 30 Mitarbeiter. Wie kann das sein? Also 150, jetzt nur noch 30, 120 Nettoverlust. Die Antwort darauf ist, dass natürlich du versuchen kannst, Frankreich in diesen Regionen vor allem zu reindustrialisieren, dass du aber nie im Leben ankommen wirst gegen Taschen, die in Usbekistan oder in China oder Bangladesch gefertigt werden, weil der Faktor Lohnkosten alleine eben, die Dame der Firma sagte mir, 30% ausmachen der gesamten Produktionskosten bei ihnen. Wenn du dann eben in Usbekistan wahrscheinlich nur zu einem Zehntel der Lohnkosten produzieren kannst, dann bleibt eigentlich nur noch ein Sektor übrig, in dem diese Firmen bestehen können, und das ist die Luxusindustrie. Zusammenarbeiten zum Beispiel mit LVMH, Louis Vuitton, mit Hermès, weil das eben noch Margen abwirft, die dann eben auch damit werben wollen, Made in France, dass man da eben noch einen Anknüpfungspunkt hat. Aber in die Masse zu gehen, das funktioniert eben für diese Textilfabriken so nicht mehr. Und so kannst du das natürlich an sehr vielen Wirtschaftszweigen durchdeklinieren, dass der Faktor Lohnkosten in Frankreich und eben natürlich auch Auflagen, dann gibt es einige Leute, die sagen werden, Auflagen kommen zum Beispiel auch aus Brüssel, aber sei mal dahingestellt, dass für die Industrie in Frankreich natürlich sehr schwierig ist, da wettbewerbsfähig zu bleiben. Die EU-Erweiterung hat dazu vielleicht einen Teil geleistet, aber sie ist sicherlich, würde ich sagen, nicht der ausschlaggebende Punkt in einer Globalisierung, die schon vor Jahrzehnten eingesetzt hat und auf die Frankreich vielleicht weniger eine Antwort gefunden hat als Deutschland. Ich habe mit Bertrand Badi zum Beispiel, einem Professor für internationale Beziehungen in Paris, vor meiner Reise gesprochen, und der hat gesagt, dass Deutschland eine Puissance mondialisée ist, also eine globalisierte Kraft, und Frankreich hat nie gelernt, mit der Globalisierung umzugehen.
Entsprechend sind ja auch die Proteste gegen Globalisierungsprojekte in Frankreich immer deutlich größer. Jetzt hast du gerade Europa schon gut erwähnt. 3 Wochen sind es jetzt noch bis zur Europawahl. Wir sind also mittendrin in der heißen Phase des Wahlkampfes. Wie viel Wahlkampf erlebst du in Frankreich auf dieser Reise, aber auch in Paris, wo du ja gerade erst warst?
Ich finde das wirklich bemerkenswert. Die Frage freut mich insofern, weil ich gerade losgefahren bin aus Deutschland und da einen ganz anderen Wahlkampf erlebe, als ich ihn hier in Frankreich sehe. Möchte da eben vor allem die Betonung auf das Wort sehen legen, weil wir in Deutschland noch immer sehr stark im Wahlkampf Plakate kleben vertreten sind. Während ich in den Orten, in denen ich bisher unterwegs war, 2 Plakate gesehen habe, kurz vor Roubaix. Das eine war von François Asselineau und ich glaube, das war noch von der Präsidentschaftswahl 2022. Und das andere war Marion Maréchal Le Pen. Und ansonsten habe ich kein einziges Wahlkampfplakat gesehen. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich zum Beispiel in München oder auch in Köln, nehme ich jetzt mal an, oder in Berlin sehe, wo dann eben diese noch immer großen 3x2 Meter Plakate aufgestellt werden, wo Katharina Barley neben Olaf Scholz zu sehen ist und dann Sicherheit groß drauf prangt. In Frankreich, finde ich, hat der Wahlkampf komischerweise früher begonnen als in Deutschland. Und zwar würde ich das Datum setzen auf die Nominierung von Gabriel Attal zum Premierminister, weil damals ganz klar gesagt wurde, das ist der Versuch einer Antwort auf Jordan Bardella. Scheint bisher nicht so geglückt zu sein, aber damit begann der Wahlkampf, der aber sehr stark natürlich also mit nationalen Interessen vorangestellt geführt wird. Macron, Attal, ich erwähne die beiden zuerst, weil die Valérie Ayer die eigentliche Spitzenkandidatin ist für Renaissance, aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung tritt, beziehungsweise in der öffentlichen Debatte nicht von Relevanz gerade einfach ist. Jedenfalls Macron und Attal und eben vor allem Macron haben es versucht, immer wieder mit dem Thema Ukraine, zum Beispiel bei der berühmten Friedenskonferenz in Paris mit der Erwähnung, dass man nichts mehr ausschließe. Attal hat das Ganze dann flankiert in der Nationalversammlung. Jetzt merkt man eigentlich, dass es eher würde ich sagen, Panik gibt davor, auf dem dritten Platz zu landen, aus der Sicht der Macron-Partei Renaissance, dass man nämlich den Rang abgelaufen bekommt von Raphaël Glucksmann, der ja für die Linken, für die Parti Socialiste noch antritt. Und da es wäre eine große Schmach, wenn es denn soweit kommen sollte. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch gut vorstellen.
Wir sprechen gleich nochmal über diese 3 ersten Plätze, aber vielleicht vorher nochmal die Frage, du hast gesagt, nationale Themen sind dir besonders aufgefallen. Heißt das, diese Europawahl ist aus deiner Sicht so ein bisschen Abrechnungswahl möglicherweise? 2 Jahre sind es ja jetzt her, seit der zweiten Wahl von Macron und 2 Jahre nach der Wahl des Parlaments. Macht man da jetzt nochmal als Franzose Bilanz, einen Strich drunter und gibt mit dem Kreuzchen ein Urteil ab über die Bilanz der Regierung?
Ich würde die Parallele aufmachen. Natürlich hinkt der Vergleich an einigen Stellen, aber das, was die Europawahlen für Frankreich sind, sind die Midterms in den USA. Es sind eigentlich die landesübergreifenden Wahlen, bei der man eine Watschen für den Präsidenten abgeben kann. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so passiert. Vor 5 Jahren ist der Rassemblement National mit Jordan Bardella, der damals 23 müsste er gewesen sein, auch Spitzenkandidat war, auf den man davor nicht wirklich gesetzt hatte, ist der Rassemblement National eben auch an die erste Stelle gekommen. 2014 war es ja zum Beispiel auch so, dass der RN, so hat es mir Nona Meyer gesagt, die ist ja eine ganz bekannte Expertin für den Rassemblement National, auch eine Sciences Po-Professorin, dass das eben auch eine Art Durchbruch war und sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl. 2017, da möchten wir eben am Podest rütteln. Wenn man sich die Europawahlen der Vergangenheit anschaut, wo hatten Europe Ecologie Les Verts immer das beste Ergebnis? Bei der Europawahl. Deswegen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig davor zu sagen, das, was bei der Europawahl passiert, das Ergebnis, das wird dann auch genauso in 3 Jahren aussehen. Ich glaube, da hängt dann eben doch immer so ein bisschen Intention dahinter. Wir zeigen euch mal, was möglich ist und kriegt euch wieder ein. 3 Jahre sind dann ja eben auch bis 2027. Bis dahin ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Da kann noch einiges passieren. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach 2017 zum Beispiel hätte ich nie im Leben gedacht, dass Marine Le Pen sich davon erholen wird. Heute ist sie bei den Buchmachern wahrscheinlich der heißeste Tipp darauf, dass sie 2027 in den Élysée-Palast einziehen wird. Aber genau, also um auf deine Frage zurückzukommen vom Ausgang, ich würde sagen, dass da schon auch sehr viel Denkzettel in der Wahl drinsteckt, also dass man einen Denkzettel an die Regierung verteilen möchte.
Und du hast es gerade gesagt, der Rassemblement National war bei der letzten Europawahl auch schon auf Platz 1. Der Unterschied zu dieser Wahl, also wir haben bis jetzt nur die Umfragen natürlich, aber ist der große Abstand, mit dem die Partei führt in den Umfragen, mehr als 10 Prozentpunkte sind das. Nun bedeutet Platz 1 bei den Europawahlen ja lediglich die meisten Sitze, also aus Frankreich zumindest. Das materialisiert sich dann für die Partei nicht in Form von Regierungsposten. Aber wie blicken die Menschen, mit denen du gesprochen hast, auf diese Partei? Gibt es noch die alten Ressentiments oder ist das jetzt die Wahl, wo das Rassemblement National gesehen wird von den meisten Franzosen als ganz normale und nicht mehr extreme Partei?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass das schon davor zugetroffen hat. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wie ich vorhin erzählt habe, ist meine Familie aus dem Var, ein Departement, das sehr stark mit dem Front National und später mit dem Rassemblement National verbunden wird. Also das sind einige Hochburgen für den RN. Ich bin Jahrgang 92 und bei der ersten Wahl, die ich kognitiv mitbekommen habe, das war 2002. Da kam dann der Brief mit den ganzen Programmen von den unterschiedlichen Kandidaten zu meinem Vater nach Hause. Und dann habe ich gesehen, oh, Jean-Marie, der heißt genauso wie ich. Möchtest du dem nicht deine Stimme geben? Blöd, also ich habe es nicht so gesagt, aber so ungefähr muss es bei meinem Vater angekommen sein. Und das war dann so etwas wie, dass man den nicht mal mit der Kneifzange anfassen möchte, diesen Mann. Und auch wenn ich mit meinen Großeltern mich unterhalten habe, das waren unglaublich liebenswerte Menschen, also ich möchte mit niemandem Großeltern tauschen, aber das waren Menschen, die eben auch schon starke rassistische Vorurteile mit sich gebracht haben. Aber wenn ich dann meine Großmutter auf den Rassemblement National angesprochen habe, dann hat sie eben gesagt, jamais je voterai les extrêmes, jamais. Und ich habe den Eindruck, dass diese Generation, nicht nur meine Großeltern leider, aber dass diese Generation langsam wegstirbt und dass der Rassemblement National eben immer dediabolisierter, normalisierter, wie man es jetzt auch nennen mag, ist, er ganz breit sich gemacht hat in Wählermilieus, die für ihn eigentlich immer unerreichbar schienen. Ja, die Alten waren immer ein Wählermilieu, also die über 65-Jährigen, da sind sie zwar noch immer verhältnismäßig schwach, aber sie holen dort auch auf. Wenn es zum Beispiel um die Gewerkschaften geht, die grenzen sich zwar ganz klar gegen den Rassemblement National ab, aber ich habe dann mit Guy Groux, das ist ein Experte von Sciences Po, der tritt nicht so in der breiten Öffentlichkeit auf, weil er eher Wissenschaftler und Forscher ist, als dass er Professor wäre, der breiten Masse bekannt wäre, aber er ist einer der besten Experten auf dem Feld. Da hat er mir in Paris vor 3 Tagen gesagt, bei den eingetragenen Mitgliedern der CGT, also das, wir reden jetzt nicht einmal eben über Leute, die nicht in Gewerkschaften organisiert sind.
Also von der kommunistisch dominierten ehemals kommunistisch dominierten Gewerkschaft, ja.
25% Stimmanteil bei den vergangenen Wahlen 2022. Wo sie noch am schlechtesten abschneiden, ist die CFDT, die vor einigen Jahrzehnten mit der CFTC so fusioniert hat. Und das war immer so ein Bollwerk, also CFDT, CFTC, das sind Gewerkschaften, würde ich sagen, die schon den deutschen Gewerkschaften näher kommen, die mehr auf Kompromisse aus sind. Und die CFTC, das war eine katholische Gewerkschaft und das war immer so ein Bollwerk gegen Rassismus, gegen die politisch extrem Rechte. Und selbst dort sind sie bei 18% angekommen. Wir können das Spiel gerne auch auf weitere anwenden. Was ich damit sagen möchte, ist, wir erleben in den vergangenen Jahren vor allem eine Metamorphose hinzu, dass der Rassemblement National eine Partei wie die anderen eigentlich ist. Und das hat unterschiedliche Gründe. Du hast es ja auch schon in der letzten Folge besprochen mit einem Experten von der Universität in Nizza. Mit Nona Mayer habe ich darüber gesprochen. Und sie meinte, dass der Knackpunkt eigentlich war der Abschied Marine Le Pens von ihrem Vater, der Rausschmiss davon und damit die Erledigung vor allem der antisemitischen Idee in dieser Partei. Also das war eigentlich so das große Hindernis, was viele darin sahen, ihre Stimme beim Rassemblement bzw. früher beim Front National abzugeben. Jetzt komme ich wieder mit einem, den ich getroffen habe, einer, der vielleicht auch nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff sein wird, aber in Frankreich ist er schon recht bekannt. Arié Halimi heißt der Mann. Das ist ein Anwalt, der sehr bekannt dafür ist, dass er, also er hat Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel vertreten, also politisch gesehen ist er eher der extremen Linken zuzuordnen. Er ist einer, der mehrere Minderheiten in sich verkörpert, hat maghrebinische Wurzeln. Und er ist vor allem auch jüdisch und er meinte, für ihn war der Knackpunkt dann eigentlich, als die Klaasfelds, Beate Klaasfeld, kennt man in Deutschland ja vielleicht auch, nach Perpignan gekommen sind zu Louis Alliot, dem ehemaligen Lebensgefährten von Marine Le Pen, und ihm die Hand geschüttelt haben. Da war für ihn an dem Punkt klar, sogar bei der jüdischen Gemeinde in Frankreich ist der Rassemblement National inzwischen angekommen. Da ist er natürlich nicht die Partei, die dort die Mehrheit hätte. Trotzdem, wenn es zum Beispiel um den Marsch gegen den Antisemitismus geht, wer läuft da mit? Der Rassemblement National. Wer läuft nicht mit? Jean-Luc Mélenchon und La France Insoumise. Und auch nicht der Präsident Emmanuel Macron. Und das sind so Signale in den vergangenen Monaten nur, die mir wirklich zu bedenken geben.
Kommen wir von Platz 1, um den, du hast es schon gesagt, um den umkämpften zweiten Platz. Im Moment sieht es so aus, als würde die Präsidentenpartei Renaissance diesen zweiten Platz erringen bei den Europawahlen in Frankreich mit einer, ja, auch das hast du bereits gesagt, eher unbekannten Spitzenkandidatin Valérie Ayer. Was kann man über diese Frau sagen? Welche Präsenz hat sie im Wahlkampf? Warum hat man sie ausgewählt? Welche Botschaft vermittelt sie?
Dass sie nicht wahrgenommen wird, das merkt man eben vor allem daran, dass sich Gabriel Attal jetzt immer mehr einschaltet in diesen Wahlkampf und dass zum Beispiel Emmanuel Macron selbst vorgeschlagen hat, dass es doch zum Beispiel eine Debatte geben soll zwischen Jordan Bardella und Gabriel Attal und eben nicht Valérie Ayer. Also das sagt ja eigentlich schon alles darüber aus, für wie, ich weiß jetzt nicht, ob kompetent das richtige Wort ist, aber für wie chancenlos man diese Kandidatin eigentlich hält. Und das Bemerkenswerte finde ich ja, wenn du es vergleichst mit dem, was vor 5 Jahren passiert ist, Nathalie Loiseau war damals die Spitzenkandidatin, die ja eigentlich auch Ministerin war. Das war dann wirklich eine Frau von Rang, von Prestige, die man aufgestellt hat. Der Grund, warum man sie ausgewählt hat, war, meine ich, diese großen Bauernproteste, die es zu der Zeit gegeben hat. Und dass man versucht hat, jemanden einzusetzen, der eigentlich noch ein unbeschriebenes Blatt ist, die noch nicht so viel Angriffsfläche bietet. Das wäre meine Interpretation, warum man sie eingesetzt hat. Nur ist es natürlich eine Sache, jemanden einzusetzen, der ein unbeschriebenes Blatt ist, der charismatisch ist, der durchdringt. Und dann ist es eben eine andere Sache, jemanden einzusetzen, den niemand kennt und der auch nicht wirklich auffällt. Ja? Und ich glaube, da hat man sich schon sehr vertan. Um auch Valérie Ayer ein bisschen in den Schutz zu nehmen, eigentlich hättest du jeden aufstellen können und trotzdem wäre immer die Macron-Partei vorne dran gestanden. Es wäre sozusagen immer um die Bilanz von Emmanuel Macron als Präsidenten gegangen und das, was man mit diesem Präsidenten in Verbindung bringt. Eigentlich hättest du überhaupt keine Spitzenkandidatin, überhaupt keinen Spitzenkandidaten gebraucht, weil es sowieso nur um den Präsidenten ging und auch um die Themen, die er gesetzt hat. Ja, also das darf man ja nicht vergessen. Wird ja auch immer wieder so kolportiert, dass, ich habe es vorhin angesprochen, die Ukraine-Politik, auch die Intervention dann noch einmal in einem Interview vor den großen Fernsehanstalten, wo er sich dann erklärt hat, warum er das gesagt hat, dass man nichts mehr ausschließe, dass man im Zweifel auch Bodentruppen entsenden könnte, dass die Ukraine eine Sicherheitsangelegenheit auch für Frankreich ist. Das sind halt alles Themen, die den Menschen hier eher Angst machen, während dann eben auf der anderen Seite ein Jordan Bardella gestern sind wir da an hunderten Kilometern von Landwirtschaftsbetrieben vorbeigefahren. Da muss ein Jordan Bardella nur hinfahren und den Leuten die Hände schütteln und ihnen sagen, ihr habt recht mit eurer Wut. Er braucht gar keinen Gegenvorschlag zu machen, aber damit saugt er halt einfach die Emotionen vor Ort auf. Il ne doit pas défendre un bilan, sagen die Franzosen ja immer. Er hat ja überhaupt nichts zu verteidigen, das irgendwie kritisierenswert ist, dass Bardella selten im Europaparlament zu sehen ist, dass er dann sich immer wieder bei Abstimmungen enthält. Das interessiert hier niemanden, habe ich den Eindruck.
Er hat keine Bilanz zu verteidigen. Das stimmt natürlich auch für die andere Partei, die da um Platz 2 mitmischt. Das sind die Sozialisten. Da könnte man sagen, Totgesagte leben länger. Und denn die Partei galt ja eigentlich schon zwischenzeitlich als klinisch tot, weniger als 2%. Bekam damals ihre Kandidatin, das war die Bürgermeisterin von Paris, bei den Präsidentschaftswahlen, also weniger als 2%. Nun sind es in den Umfragen mehr als 14 mittlerweile. Ich glaube, die neueste Umfrage liegt bei 14,5. Sogar Platz 2 ist da in Reichweite. Hast du dafür eine Erklärung, warum es auf einmal wieder angesagt ist, sozialistisch zu wählen in Frankreich?
Ich denke, dass Raphael Glucksmann eine Person ist, der schon einige Menschen abkaufen, dass er authentisch ist und für die Sache kämpft. Also er verfolgt ja wirklich seit mehreren Jahren Themen. Es werden zum Beispiel immer wieder die Uiguren genannt, für die er sich einsetzt. Also die muslimische Minderheit in China, die unter drakonischen Maßnahmen der kommunistischen Partei zu leiden hat.
Aber interessiert das die französischen Wähler?
Ja, genau, da sprichst du es an. Also genau das Gleiche, wie ich davor eben auch gesagt habe mit Bardella und ob der nun im Europäischen Parlament da sitzt oder nicht, würde ich sagen, das spielt da eigentlich auch für viele Menschen hier vor Ort nicht so unbedingt die Rolle, sondern es geht eben darum, bei sowohl Bardella als auch Glucksmann, habe ich zumindest den Eindruck, dass sie jeweils keine Bilanz zu verteidigen haben, jeweils eben weniger Angriffspunkte bieten. Jetzt kommen wir eben auf die Hyperpersonalisierung unserer heutigen politischen Kultur und unserer politischen Landschaft zu sprechen, dass das sehr augenscheinlich angenehme Personen sein könnten. Bardella wird zum Beispiel immer als Gendre idéal bezeichnet, also der ideale Schwiegersohn, der immer sauber ist, schön dann seinen Anzug trägt, meistens ohne Krawatte, sondern dann eher mit offenem Hemdknopf, akkurate Frisur, sich wohl ausdrückend, eben nicht wie die Nazis, die früher beim Front National waren, so deutlich können wir es, glaube ich, wirklich aussprechen. Und Raphael Glucksmann ist halt jemand, der auch von seiner Authentizität und seinem ruhigen Auftreten, glaube ich, lebt. Das ruhige Auftreten erwähne ich deshalb, weil natürlich sein Wählerpotenzial dadurch gestiegen ist, dass sich La France Insoumise, also die extrem linke Partei, meiner Meinung nach komplett vertan hat in ihrer Strategie, wie sie diesen Wahlkampf gestaltet. Da ist das prinzipielle Thema für La France Insoumise der Gaza-Krieg, für den Franzosen, jetzt zum Beispiel heute Morgen waren wir in Roubaix in einer Bäckerei und haben mit Mustafa kurz gesprochen. Für Mustafa ist bei seiner Wahlentscheidung wahrscheinlich ziemlich egal, ob Jean-Luc Mélenchon eben Gaza zum ersten Wahlkampfthema erklärt oder nicht, sondern da geht es um existenzielle Nöte. Und dann verstricken die sich eben immer mehr in eine Rhetorik hinein, die also eine der, nicht die Spitzenkandidatin, aber eine derer, die auf den vorderen Plätzen aufgeführt wird, die dann zum Beispiel sagt, Israels Selbstverteidigungsrecht würde sie anzweifeln und dass es sich um einen Genozid handle gegenüber den Palästinensern und dass From the River to the Sea der richtige Slogan ist, den sie unterschreiben würde. Von dieser extrem linken Partei, die sich, glaube ich, eben sehr stark verabschiedet hat, zumindest bei dieser Europawahl, davon profitiert Glücksmann, meine ich, ungemein.
Wobei bei Glücksmann vielleicht auch zu sagen ist, ich habe da in dieser Woche ein Porträt über ihn im Deutschlandfunk in meiner Sendung gehabt und da sagt ein französischer Politikwissenschaftler, Glücksmann sei eigentlich kein professioneller Politiker, sondern Intellektueller, er sei ein Utopist.
Ja. Absolut. Und ich glaube, das trifft ja eben auch ein Verlangen der französischen Gesellschaft. Emmanuel Macrons Wahl war ja eigentlich auch ein Ausdruck davon, würde ich meinen, 2017, dass man diesen glattgebügelten Politikertypus, der möglichst schnell aufsteigen möchte, der ganz genau weiß, wie er sich in seiner Partei zu verankern hat, dass man den nicht mehr wünscht. So, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Glücksmann dann der geniale Entwurf dafür wäre, sicherlich für das Großstadtmilieu, sicherlich für Paris, wo wir am Anfang unserer Reise waren. Aber ich würde zum Beispiel bezweifeln, dass Glücksmann in den ländlichen Regionen Frankreichs so großen Anklang findet, wie er das in Paris, in Bordeaux, in Straßburg und auch in anderen Großstädten und vielleicht eben auch ein bisschen in deren Vororten tut. Das ist dann eben so eine Abwägungsgeschichte. Aber ich glaube, deine Beobachtung beziehungsweise die in dem Beitrag, dessen Autoren ich nicht kenne, ist schon die richtige, dass man eben sagt, wir wollen weg von diesem aalglatten Politikertypus, der am besten dann auch noch auf der ENA studiert hat, und hin zu jemandem, der authentisch unsere Anliegen vertritt.
Bewegen wir uns mal zum Ende mal weg von den Parteien, die jetzt um Stimmen werben und schauen auf die Institution Europäische Union, auf das Europaparlament. Was glaubst du, welches Bild haben die Franzosen von der EU oder was erwarten die Franzosen von der Europäischen Union? Es gibt ja immer diesen Slogan L'Europe qui protège. Was ist das Kerngeschäft? Worum soll sich die EU am meisten kümmern?
Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, dass die Franzosen und Französinnen gar nicht so viel von Europa erwarten, sondern vor allem von ihrem eigenen Staatschef und von ihren eigenen Politikern. Und also das finde ich eben so interessant. Weiß eben gar nicht, ob man sich da so zu deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern unterscheidet, aber eben diese ganz starke Verknüpfung von der nationalen Politik mit dieser Europawahl. Ich habe leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Es gab aber vom CEVIPOF, meine ich, war das eine Umfrage, die qualitativ auch noch war, unter den Französinnen und Franzosen. Und das, was herausgekommen ist, dass die Franzosen viel weniger über die Europäische Union wissen, als es die Deutschen zum Beispiel tun. Das ist natürlich ein dramatischer Befund und glaube ich, muss man auch über die Verantwortung von Medien sprechen in diesem Zusammenhang. Ich war zum Beispiel einmal bei einer Reise für Jungjournalisten in Paris 2022. Das war kurz vor dem ersten Wahlgang, als Macron und Le Pen, als die beiden ersten herausgekommen sind. Und das war ein Verantwortlicher in wirklich hoher Position von TF1, also von dem ersten großen Fernsehsender in Frankreich, Privatsender. Der hat erklärt, wir haben niemanden in Brüssel, der über europäische Belange berichtet, weil das interessiert kein Schwein. Also er hat das wirklich in diesem also so gesagt, ça n'intéresse personne. So. Deshalb wissen Franzosen im Durchschnitt wesentlich weniger darüber, wie die europäischen Institutionen funktionieren. Sie wissen auch sehr wenig darüber, welche Vorteile es tatsächlich mit sich bringt. Ich fand zum Beispiel auch dein Gespräch mit dem elsässischen Landwirt sehr interessant, weil er gesagt hat, von der PAC, von der Frankreich ja insgesamt unfassbar profitiert, also die Landwirtschaftshilfen, die die Europäische Union auszahlt, da ist ja Frankreich mit Abstand der größte Profiteur davon und das seit vielen Jahren. Von der kommt bei mir eigentlich gar nichts an. Das ist natürlich auch dramatisch. Und vielleicht können wir da eben auch noch eine Parallele aufmachen zu den Olympischen Spielen, weil die ja auch in diesem Jahr stattfinden. Womit werden die Olympischen Spiele gerade verbunden? Vor allem für die Pariserinnen und Pariser. Es schmerzt alles. Also überall stehen Baustellen. Überall wird man aufgehalten. Es geht nicht so schnell voran, wie man das eigentlich möchte. Also es wird nur mit Ärgernissen in Verbindung gebracht. Und so habe ich den Eindruck, geht es für viele Französinnen und Franzosen auch mit der Europäischen Union, dass man sie eigentlich nur mit Ärgernissen in Verbindung bringt. Das ist eine Verantwortung, die sich Medienschaffende auf die Brust schreiben müssen, finde ich, also um auch unsere Branche mal zu kritisieren, aber natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die sich dann, wenn sie in Paris ankommen, stolz präsentieren und sagen, diesen Erfolg, den habe ich errungen, und wenn es dann in die Hose gegangen ist, dann war es Brüssel.
Folge 62 von Frankophil mit dem Journalisten Jean-Marie Magro, der aktuell mit dem Rad unterwegs ist in Frankreich auf einer besonderen Tour de France im Europawahlkampf. Diese Ausgabe ist entstanden als gemeinsames Projekt von Frankophil mit der deutsch-französischen Online-Zeitschrift Documente, dem Institut Français Aachen und des Aachener Europe Direct Informationszentrums. Mit Unterstützung der Landesinitiative Europa Schecks des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Am Mikrofon war Andreas Noll.